Also ich habe meinen Vater 10 Jahre erlebt, dann ist er ja zurückgegangen nach London. Er war ja einer, der ganz enttäuscht die DDR verlassen hat, weil er gemerkt hat, dass, also er hat gesagt, Sozialismus funktioniert nicht, solange Menschen daran beteiligt sind, und hat hundertprozentig recht gehabt. Und der Kindergarten hatte bloß bis 18 Uhr offen und ich habe auch gesagt, mein Kind muss abgeholt werden. Also es hat die ja alles gar nicht interessiert. Sie wollten von uns unbedingt ein Geständnis haben, dass wir die DDR verunglimpft haben. Ich war es wirklich leid, mich zu meiner Hautfarbe verhalten zu müssen, weil das ja ein Merkmal von mir war, für das ich gar nichts konnte. Konnte das aber dann innerlich ganz anders bewältigen, weil ich begriffen habe, dass das ein Geschenk meiner Eltern ist. Und ich habe diese Hautfarbe bis heute auch als Geschenk begriffen.
Mein heutiger Gast hat bereits vor Jahren im Buchbestseller Schokoladenkind ihre Kindheit und Jugend in der DDR aufgeschrieben. Und bunter hätte ihr Aufwachsen kaum sein können mit ihrer jüdischen Mutter und ihrem nigerianischen Vater. Abini wuchs wohlbehütet auf, ließ sich zur Friseurin ausbilden, war Model, Tänzerin und Muse. Nach dem Mauerfall wurde sie Journalistin. Ein Quereinstieg in etwas ganz Neues. Die neue Freiheit machte es möglich. Ein Weg, den viele aus der ehemaligen DDR, ihrer, die auch meine Generation ist, gingen. Mein heutiger Gast ist Abini Zöllner. Wir sprechen darüber, warum Abinis Mutter in Ost-Berlin leben wollte, ihr Vater die DDR enttäuscht verließ, wie sie in Prag Mitte der 80er Jahre das erste Mal mit den Fängen der Stasi in Berührung kam, warum sie die Friseurschere nach der Lehre gegen ein Engagement im Friedrichstadtpalast getauscht hat, warum sie wegen einer rassistischen Bemerkung gegen sie für eine Nacht ins Gefängnis kam, wie sie nach dem Mauerfall ihr Schreibtalent entdeckte und warum sie heute Eier haben muss, in der Öffentlichkeit einen Davidstern zu tragen. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Abini. Hallo, herzlich willkommen.
Danke, Antje.
Du wurdest mir als Gesprächspartnerin von mehreren Seiten empfohlen. Wir kannten uns ja bisher noch nicht, was eigentlich ein Wunder ist, weil wir sehr viele gemeinsame Bekanntenkreise oder Blasen, sage ich jetzt mal, haben. Plötzlich sitzt du da in einem Café vor meinem Fitnessstudio und da habe ich einfach dich angequatscht und habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt ein Zeichen, das muss so sein und nun sitzen wir hier.
Das war niedlich, die Begegnung. Völlig überraschend.
Du bist 1967 in der DDR in Berlin geboren. Mhm. Und in deiner Biografie ist mir aufgefallen, dass wir einige Gemeinsamkeiten in den Stationen des Lebens haben. Dazu kommen wir natürlich später noch. Was warst du für ein Kind?
Ein glückliches. Ich war ein ganz glückliches Kind. Alles, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, habe ich meiner Mutter zu verdanken. Und ich war temperamentvoll, also alles das, was ich heute auch bin, das war ich auch schon als Kind.
Welcher Moment deiner Kindheit ist dir am präsentesten? Gibt es da so ein Bild, das dir von damals noch manchmal so vor Augen kommt?
Ja, mir ist am präsentesten unsere erste Wohnung in der Pfarrstraße haben wir gewohnt. Wir haben übrigens in dem Haus gewohnt, was gesprengt wurde für Paul und Paula gleich in der ersten Szene. Deswegen mussten wir umziehen. Aber in dieser Wohnung war ich noch sehr klein und meine Eltern haben noch zusammengelebt. Und ich weiß, dass mein Vater da gekocht hat, sehr scharf, hat so eine afrikanische Suppe gemacht, wo Fisch und Hühnchen zugleich reinkommt und alles sehr scharf ist. Und ich weiß noch, dass meine Mutter fast dachte, ihr Kind würde jetzt sterben, weil die Suppe zu scharf war. Ich habe die ganz normal gegessen. Es war für mich ein Fest und dann war alles gut.
Deine Familiengeschichte, du hast es ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, ist ja ziemlich bunt. Mhm. Deine Mutter ist als Jüdin aus China in die DDR gekommen und dein Vater stammt aus Nigeria und hat in der DDR studiert. Was glaubst du, was sie zusammengebracht hat?
Na, ich glaube, ganz wichtig bei meiner Mutter ist, dass sie ja erstmal Deutschland verlassen musste. Sie ist ja 1937 vor den Nazis geflohen mit ihrer Familie und China war das einzige Land, was ihnen Exil geboten hat. Und da war sie 12 Jahre alt und dann war sie 25, als sie wieder in die DDR zurückkam. Und sie war bis dahin eben als ganz weltoffener, humanistisch geprägter Mensch herangereift. Und mein Vater war eben sehr vom Kommunismus überzeugt, hat in Nigeria im Untergrund gearbeitet, ist dann nach Moskau geschleust worden an die Parteihochschule Wladimir Iljitsch Lenin. Und er war aber auch sehr humanistisch geprägt. Und ich glaube, das war der gemeinsame Nenner, wo meine Eltern sich getroffen haben. Die kannten keine Barrieren wegen Hautfarbe oder Alter oder Geschlecht oder was weiß ich. Naja, Geschlecht wahrscheinlich schon, aber sie kannten keine Barrieren. Und ich glaube, das war der Melting Point von den beiden. Da haben sich zwei Humanisten getroffen.
Was hat dir deine Mutter von ihrer Zeit in China erzählt?
Sie hat mir viel erzählt, denn China war ja eine deutsche Kolonie und auch da musste sie im Exil in die Schule gehen und morgens wurde sie mit Hitlergruß begrüßt und so. Also man konnte Deutschland ja nicht abschütteln, ja. Aber ansonsten hat sie dort natürlich viele Erfahrungen gemacht, weil China zu der Zeit auch von den Japanern besetzt war und dann haben die Amerikaner dort auf dem Boden gekämpft. Sie ist wirklich mehrsprachig aufgewachsen und sie hat eben gemerkt, dass Kriege zum Beispiel wirklich so von der Politik gemacht sind und die Menschen sich untereinander ganz anders verständigen würden, wenn sie könnten. Das hat sie, glaube ich, sehr geprägt in China, weil sie ist ja vor dem Krieg geflohen und vor der Judenvernichtung und ist in einem Krieg gelandet. Ja.
Und konntest du, als du dann erwachsen warst oder auch vielleicht auch früher, verstehen, dass sie in die kleine DDR zurückging?
Ja, konnte ich total verstehen. Obwohl die meisten jüdischen Exilanten anschließend nach Israel, in die Schweiz oder nach Amerika gegangen sind, wollte sie in die DDR zurück. Aber sie hat sich ja nicht für die DDR entschieden. 1950 war das, sondern sie hat sich für ihre Heimat entschieden. Und ihre Heimat war Berlin-Pankow und Berlin-Lichtenberg. Und da wollte sie wieder hin. Und sie hat was Schönes gesagt. Sie hat gesagt, sie traut den Menschen etwas zu. Also zum Beispiel auch aus Fehlern zu lernen. Und deswegen hatte sie keine Angst davor, hierher zurückzukehren.
Inwieweit wurde denn der jüdische Glaube in deiner Familie gelebt oder auch erstmal erklärt?
Naja, es war ja keine orthodoxe jüdische Familie, schon die Familie meiner Mutter war ja assimiliert, würde ich mal sagen. Die haben zwar schon seit 800 Jahren hier gelebt, aber die waren völlig assimiliert. Wir hatten Chanukka-Leuchter, wir haben aber auch Weihnachten gefeiert. Meine Mutter hat mich sogar protestantisch taufen lassen, weil die jüdische Religion ja in der DDR gar nicht gelebt wurde. Ja, und dann saßen wir beim Gottesdienst und dann wurde da vom Neuen Testament gesprochen und dann hat meine Mama mir immer in die Rücken geboxt und hat gesagt, es gibt kein Neues Testament, es gibt nur das Alte. Da habe ich dann langsam die Unterschiede festgestellt, ne?
Weil jüdisches Leben, also das ist zumindest mein Erleben in der DDR, das fand ja gar nicht so im öffentlichen Raum groß statt oder ist mir das da nur nicht begegnet? Wie würdest du denn das einschätzen aus deiner Perspektive?
Nee, das war ja auch gar nicht so gewünscht. Also es wurde auch nicht gefördert, es waren noch nicht mehr viele Juden da, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob in der ganzen DDR vielleicht knapp 5000 Juden noch lebten. Die lebten sehr vereinzelt. Vielen saß der Schock noch in den Gliedern. Viele haben sich nicht geoutet, sage ich mal. Es gab eigentlich kein jüdisches Leben in jüdischen Gemeinden. Und die DDR hat das ja im Prinzip auch noch etwas unterbunden, auch wenn sie nach außen hin anders tat. Meine Mama hat ja zum Beispiel die VDN-Rente gekriegt, Verfolgte des Nazi-Regimes. Die wurde ihr dann 1952 oder 1953 wieder aberkannt durch Otto Grote wohl, der dann der Meinung war, die Juden waren keine Verfolgten, weil sie haben ja nicht gekämpft an der Front. Und allen ist diese Rente aberkannt worden und von daher zeigt mir das schon die Weichen, wie die DDR ihre Geschichte teilweise wirklich richtig falsch aufgearbeitet hat.
In deinem autobiografischen Buch Schokoladenkind, das du vor mehr als 20 Jahren geschrieben hast, kommt dein Vater ja erst nach einem Drittel des Buches vor. Welche Rolle hat er in deinem Leben gespielt und was weißt du über seinen Werdegang?
Also ich habe meinen Vater 10 Jahre erlebt, dann ist er ja zurückgegangen nach London. Er war ja einer, der ganz enttäuscht die DDR verlassen hat, weil er gemerkt hat, dass, also er hat gesagt, Sozialismus funktioniert nicht, solange Menschen daran beteiligt sind und hat hundertprozentig recht gehabt. Und diese Idee, für die er hierher gekommen ist, die hat sich nicht ansatzweise für ihn verwirklicht. Deswegen ist er nach London gegangen. In sein Land konnte er nicht mehr zurück. Ich habe meinen Vater...
Warum nicht?
Weißt du das? Ja, da war ja der Militärputsch. Mhm. Da war 1973 Militärputsch und da war eine ziemlich harte Regierung am Start. Da war die für die DDR war Nigeria auch dann sehr uninteressant geworden, weil dann klar wurde, okay, hier werden nicht die ausgebildeten Kader die Macht übernehmen. Mhm. Ja. Und in London hat er dann für eine unabhängige Zeitung geschrieben. Der war ja Journalist, der hat ja auch Journalistik in Leipzig studiert. Ja, ich habe ihn natürlich als erstes mal als mein Vater in Erinnerung. Der immer sehr weise und sehr ruhig gesprochen hat. Meine Mutter war sehr temperamentvoll. Er hat Gewänder getragen, meine Mutter hat Hosen getragen. Er war 10 Jahre jünger als meine Mutter. Sie waren ja sowieso äußerlich schon auch ein Paar, was man nicht gleich zusammenbekommen hat. Aber sie haben sehr gut miteinander gelebt und waren sich in ihrer Liebe einig. Das war ihr Ursprung, glaube ich. Ja, und weil sie so lieb... Also weil sie sich geliebt haben, haben sie auch mich geliebt, glaube ich. Und ich bin in einer sehr liebevollen Umgebung aufgewachsen, obwohl ich trotzdem viele Halbgeschwister habe.
Ja, genau, dazu wollte ich auch noch kommen. Weißt du denn, wie viele?
Also ich habe 20 zusammenbekommen. Davon waren wir 3 in der DDR und die anderen waren in Afrika, aber er war ja auch schon verheiratet in Afrika. Da kann man ja mit 3 Frauen gleichzeitig verheiratet sein und mit denen hatte er schon alle Kinder. Das erste Kind hat er Juri genannt, nach Juri Gagarin im Busch. Er war schon sehr überzeugt. Ja, und er hat dann auch noch danach Kinder bekommen. Ja, so war es eben.
Du hast mal an einem Punkt, also zumindestens, kommt einem das ja, wenn man dein Buch liest, hast du ja dich sehr mit der Familiengeschichte beschäftigt und hast ja wahrscheinlich auch viel recherchiert. Mhm. An welchem Punkt deines Lebens war das, dass du eintauchen wolltest in die Familiengeschichte und in die Zusammenhänge?
Ich war noch nicht so weit damals, als das Buch rausgekommen war, da war ich Mitte 30 und da war ich noch nicht an dem Punkt, Bilanz zu ziehen. Ich habe übrigens nach dem Buch noch viel mehr recherchiert, als ich 50 wurde. Und da hatte ich auch das Bedürfnis. Bei dem Buch war es so, ich habe ein paar Kolumnen über meine Familie in der Zeitung geschrieben und da ist ein Verleger darauf aufmerksam geworden. Und mir selber war gar nicht klar, wie bunt meine Familie war. Es war so ein Selbstverständnis. Und der fand die Geschichte interessant. Und dadurch wurde ich ja durch ihn und durch den Vorschuss, den mir der Verlag gezahlt hat, quasi mehr oder weniger gezwungen, mich auch ein bisschen noch mehr mit meiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen, zu einem Zeitpunkt, zu dem ich vielleicht noch gar nicht so weit war.
Warst du denn jemals dort?
In Nigeria? Mhm. Nö.
Hat, also das war jetzt
nicht. Mein Vater lebt ja nicht mehr. Der ist ja noch vor der Wende gestorben. Und dann gibt es für mich da auch keinen Bezugspunkt. Ja. Ich war auch noch nicht in China. Okay. Aber ich habe sonst schon die ganze Welt gesehen. Aber die beiden Länder nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da bis jetzt noch nicht so ein großes Interesse gehabt.
Und von den Halbgeschwistern hat auch niemand probiert, dich zu finden?
Doch, ich hatte sogar mit denen Kontakt. Ich hatte mit denen Kontakt sogar, als mein Papa schon bei uns gelebt hat. Also die afrikanischen Halbgeschwister, von denen kannte ich 6 recht gut durch Briefe. Und die beiden, die er in Deutschland noch fabriziert hat, die kannte ich dann persönlich. Meine Mutter hat sich auch mit der anderen Mutter, also mit der Mutter von meiner Halbschwester, angefreundet. Die war Ärztin in Gentin und die beiden Frauen, die waren dann wirklich da, hat kein Blatt Papier mehr dazwischen. Die sind dann auch zu viert in Urlaub gefahren. Also meine Mutter, die Renate, Katharina und ich ohne meinen Vater. Ja, also ich meiner Mutter war es, glaube ich, auch wichtig, dass ich ein Familiengefühl habe, weil aus ihrer Familie ja erstmal alle umgekommen sind, die meisten in Auschwitz. Und ihr Bruder hatte sich das Leben genommen und ihre Mutter war in China gestorben. Also sie ist aus dem Exil sehr alleine zurückgekommen. Ich glaube, deshalb war ihr wichtig, eine Familie für mich zu kreieren, die auch wirklich Familie ist. Und sie war sehr entspannt im Umgang mit den anderen Müttern und die Mütter waren es eigentlich auch.
Es ist doch unglaublich, dass deine Mutter da also so eine tolerante, offene, lebenslustige oder lustvolle Frau wurde, also wenn man bedenkt, was ihrer Familie widerfahren ist, ne?
Ja, also meine Mutter, die hatte eine ganz große Begabung, die konnte vergeben und sie konnte nicht hassen. Das sind wirklich zwei ganz tolle Tugenden, die ich nicht so hundertprozentig erbt habe. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, auch bei den Halbgeschwistern. Ich habe meiner Mutter, ich habe einen nigerianischen Journalisten kennengelernt und mit dem habe ich gemeinsam alle Halbgeschwister recherchiert. Und ich habe dann meiner Mutter immer die Namen vorgelesen und dann hat sie gesagt immer, oh, schöner Name und was? Noch eine Abini und auch toll. Und da habe ich gesagt, Mama, wirklich mal ernsthaft, bist du nicht irgendwie ein bisschen sauer auf Papa? Also ist ja wirklich viel. Und dann hat sie gesagt, warum sollte ich ihm böse sein? Ich habe doch dich. Und das war meine Mama, 100%.
Das ist unglaublich schön.
Ja.
Ja. Dein Vater ist ja früh verstorben.
Mhm.
Wie hast du davon erfahren?
Durch einen Anrufer hat meine Mutter davon erfahren. Die Botschafter, also Mitarbeiter der Botschaft, hat angerufen. Es war ein bisschen traurig, weil mein Vater vorher noch einen Monat im Krankenhaus lag und ich hatte mich bemüht, ihn besuchen zu dürfen, aber die DDR hat es mir versagt. Ich durfte übrigens einen Monat später zu einer Tante fahren nach West-Berlin, die überhaupt nicht meine Tante war. Und da habe ich so die Wilke kennengelernt, weil mein Vater, der also wirklich schon dahin siechte, den hätte ich wirklich gerne noch besucht. Und dass mir das untersagt wurde, das hat meine Einstellung zu DDR so ganz langsam geändert.
Die waren wahrscheinlich sauer auf ihn, weil er die DDR verlassen hat.
Hundertprozentig, ja. Mhm.
Aber deine Mutter war ja nicht nur eine tolle Mutter, oder ist es noch?
Nee, meine Mama ist gestorben, 2012.
Mhm. Okay. Die war ja nicht nur eine tolle Mutter, sondern die hat ja auch tolle Jobs gemacht oder interessante Jobs aufgrund dessen, dass sie Sprachen sprach. Und kannst du da ein bisschen was davon erzählen, was sie so alles erlebt hat? Sie hat ja in einem Gästehaus auch gearbeitet, ne?
Ja, sie hat im Gästehaus der Regierung gearbeitet. Da hat sie natürlich auch viele Leute kennengelernt. Sie hat da aber niemals Karrierechancen gehabt, weil sie niemals in eine Partei eingetreten wäre oder in die Partei eingetreten wäre. Aber sie hat als Übersetzerin gearbeitet, als Dolmetscherin. Da gab es ja nicht so viele, die Chinesisch konnten. Sie sprach ja fließend, hat auf der Leipziger Messe die Eiserne Lunge für die chinesischen Interessenten übersetzt und so. Und in Leipzig haben sich auch meine Eltern kennengelernt. Zu der Zeit hatte mein Vater in Leipzig studiert, an der Karl-Marx-Universität. Ja, und sie sprach auch fließend Englisch, also sie hatte schon tolle Einsatzbereiche. Und dann später, als die Mauer fiel, war ihr Chinesisch auch immer noch gefragt. Also meine Mama war weit über 80 und hat noch so ein paar Dolmetscherdienste gemacht, weil es einfach sehr gefragt war.
Deine eigene Jugend war ja natürlich auch unglaublich spannend. Wann hattest du das Gefühl, das erste Mal, dass was mit der DDR nicht stimmen könnte?
Na, ich hatte das Gefühl eigentlich schon ansatzweise durch diesen Pass, der mir nicht gewährt wurde. Also ich hatte ja einen Pass, aber kein Visum bekommen, um meinen Vater zu besuchen. Und dann natürlich, wenn man mit dem Staat zum ersten Mal in Konflikt gerät, dann gerät man selber auch ein bisschen aus den Angeln. Ja? Und bis dahin habe ich die DDR immer als meine Heimat gesehen und auf einmal wurde sie eben der Staat und da wurde sie politisch und politisch war sie schwierig. Und ich bin ja dann mit meinem ersten Ehemann in der DDR noch in einer Untersuchungshaft gelandet und ab da war die DDR wirklich nicht mehr meine DDR, das war dann eine andere.
Hm. Die Geschichte musst du gleich erzählen. Mir kam jetzt diese Geschichte in Sinn, als du mit 17 mit deiner Freundin nach Prag gefahren.
War auch nur untersuchungshaft, ja, weil wir dann eine westdeutsche Klasse kennengelernt hatten und mit denen dann auch 2-3 Tage unterwegs waren und das wurde dann beobachtet und deshalb wegen diesem Kontakt zu den Westdeutschen mussten wir in Untersuchungshaft.
Für eine Nacht?
Für eine Nacht. Mhm. Meine Mama hat mich dann da rausgeholt, ganz schnell. Über die Botschaft, über Beziehungen, die sie hatte noch vom Gästehaus der Regierung. Aber das fand ich toll. Meine Mama war ja jüdisch und jüdische Mütter sind immer sehr besorgt. Also jede Kleinigkeit ist ein großes Drama, wirklich ein großes Drama. Aber wenn wirklich große Dramen sind, dann sind die extrem cool. Und ich habe meine Mama dann angerufen, weil ich ein Telefonat frei hatte und habe ihr gesagt, Mama, ich bin in Prag in Untersuchungshaft. Und da hat sie sehr cool reagiert. Also wirklich, ich soll mir keine Sorgen machen, sie kümmert sich, ist alles klar.
Wahnsinn. Mhm. Aber natürlich kann man auch diese Verlustängste oder überhaupt die Ängste ums Kind ganz gut verstehen, wenn man die Geschichte ihrer Familie kennt. Wahrscheinlich spielt das ja auch eine Rolle.
Meine Mama hätte nie zugelassen, dass mir was passiert und die hat mich beschützt, auch gegen meinen Willen. Also meine Mama war wirklich, wirklich immer da.
Aber mir ist beim, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, also wie gesagt, du warst ja so 17. Mhm. Also da bist du ganz schön unbedarft daran gegangen, also da in den westdeutschen Bus mit Schülern und einem Lehrer einzusteigen und dort zu übernachten, ohne sich dabei was zu denken.
Ja, ich habe mir nicht gedacht, dass man dafür ins Gefängnis kommt, ja. Aber ansonsten, es gab ja auch manchmal, kennt jeder DDR-Bürger, dass es Grenzen gab, die sie dann auf irgendeine Art und Weise trotzdem unterschritten haben. Denn man war ja zuallererst mal Mensch. Und dann erst DDR-Bürger. Und das Menschsein war mir wirklich wichtiger, als DDR-Bürger in Prag zu sein. Mhm. Und von daher, es war ganz niedlich. Ich habe vor 10 Jahren nochmal Kontakt mit dem Klassenlehrer gehabt. Der hat mich dann hier in Berlin besucht. Und dann haben wir eben nochmal, hat er seiner Frau und seinen Kindern und Enkelkindern nochmal die Geschichte erzählt. Also es war wirklich, haben wir die DDR eine kleine Freundschaft zu verdanken. Ja. Mhm.
Mitte der 80er ging die Schule dann für dich so zu Ende. Mhm. Warum wolltest du Friseurin werden und nicht Abitur machen?
Weil ich unbedingt Geld verdienen wollte. Und ich wollte jetzt nicht noch weiter büffeln. Ich war einer der ersten Lehrgänge, wo das Abitur nach der 10. Klasse anfing. Die EOS fing ja früher immer in der 8. Klasse an. Und ich habe mich dann in den Sommerferien entschieden, ich möchte jetzt Geld verdienen. Ich möchte sofort mir mein Leben aufbauen oder so. Und ich hatte keine Lust weiter zu studieren und deswegen habe ich mir in den Sommerferien noch die Lehrstelle gesucht, die übrigens sehr begehrt war und es war nicht einfach eine zu bekommen. Ja.
Das ist eben auch so eine Parallele, die wir beide haben. Also ich, genau das, was du jetzt gesagt hast mit dem Geld verdienen und unabhängig sein, das war auch mein Grund damals, mich für die Ausbildung zu entscheiden. Da war dann noch die Klassenlehrerin bei meinen Eltern zu Hause, um mich umzustimmen, aber das war dann nicht möglich und meine Eltern wollten mich da auch nicht pushen oder so. Mhm. Ich habe dann immer auch so nach der politischen Wende gedacht, naja, hätte ich jetzt Marxismus, Leninismus studiert, hätte ich damit auch nichts mehr anfangen können.
Meine Schwester hat ja auch Kellner gelernt.
Ja.
Diese Parallele kenne ich entzückt und hatte dieselben Beweggründe. Die hat dann später Psychologie studiert in Kanada. Also ich finde es okay, dass man mit 16 auch noch nicht genau weiß, was man will. Dass man, wenn man einen Wunsch hat, soll man dem nachgehen.
Absolut.
Man muss seine Fehler selber machen dürfen. Ja.
In dem Fall war es ja ein Fehler, weil ich glaube, also die ganze Hotellerie und Gastronomie und ich denke mal, das ist bei dir mit den vielen Kunden im Friseursalon genau das Gleiche. Es war natürlich auch eine unglaubliche Schule, mit Menschen umzugehen. Und das kommt einem ja dann später, du bist ja auch Journalistin, denke ich, das war eine gute Schule, mit Menschen, alle Menschen irgendwie in kürzester Zeit so ein bisschen einschätzen zu können, wie mit denen umgehen zu können, egal wer das ist, ob das jetzt der Maurer ist oder der Bundespräsident. Also
ja, man ist viel bodenständiger und auch vor allen Dingen viel schneller am Leben dran, als wenn man auch von der Hochschule in irgendein Institut gekippt wird. Ja. Und ich habe ja auch im Hotel gearbeitet, im Hotel Stadt Berlin, das war damals auf dem Alexanderplatz und in dem Friseursalon, es war genau dasselbe, da hat man dann auch schon mal ein paar Westmark gekriegt und Dean Reed kam und auch so viele Prominente. Also es war eigentlich ähnlich wie bei dir. Und ich fand die Lehrzeit sehr spannend. Den Beruf an sich nicht. Ich wollte auch nach mehr aufhören. Da hat meine Mama gesagt, nee, jetzt machst du zu Ende. Du hast es gewollt. Du brauchst einen Abschluss. Und ich habe auch wirklich unmittelbar nach den 2 Jahren sofort aufgehört. Aber ich bin total froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich auch einen Lehrberuf habe.
Wie findest du das denn heute, dass ein abgebrochenes Studium im Image immer noch irgendwie höher gerankt ist als eine abgeschlossene Ausbildung?
Ja, also ich finde, dass ein Studienabbruch gar nicht so viel Wert beigemessen werden sollte. Die Leute sollten geprüft werden auf die Fähigkeiten, die sie haben für den Job, für den sie sich bewerben. Und ich finde das ganz fatal, dass hier immer noch Abschlüsse so hoch ranken und ausschlaggebend sind für die Jobvergabe oder auch für die Bezahlung oder so. Weil das sagt gar nichts über die Qualifikation, das sagt nur etwas über die Teilnahmebescheinigung von diesen Vorlesungen, die man gemacht hat. Das heißt nicht, dass man viel gelernt hat, das heißt nicht, dass man den Job bewältigt. Ich finde das ganz furchtbar. Ich bin ein ganz großer Fan von Quereinsteigern. Ja, weil Quereinsteiger, wenn die sich für etwas entscheiden, die haben dann schon eine kleine Historie hinter sich. Und wenn sie sich dann entscheiden, dann mit Leidenschaft und sie möchten es wirklich.
Absolut.
Das waren bei uns auf Arbeit die besten Feuilletonisten. Die für bildende Kunst war, die Redakteurin war gelernte Kindergärtnerin, der für Theater, der war eigentlich Elektriker, die haben dann nochmal sich auf den Hosenboden gesetzt, damit sie das machen können, woran sie glauben. Und sie waren wirklich toll.
Also kann man eigentlich nur sagen, immer den Leuten eine Chance geben und die mal 4 Wochen, ja, den vier Wochen denen eine Chance geben und gucken, ob das passt.
Na, ich würde sogar noch ein bisschen ketzerischer vorgehen. Ich finde ja, alle, bevor sie anfangen zu studieren, müssten einen Lehrberuf machen. Oder wir sollten wieder so eine richtig schöne Berufsausbildung mit Abitur einführen, weil die Leute sind, die Jugendlichen sind zu jung, um da die Entscheidung für ihr Leben zu stellen. Und wenn man eine Lehre gemacht hat und die passt dann nicht, es ist kein Drama, wenn man nochmal von vorne anfängt. Aber jemand, der ein Studium gemacht hat, würde sich umgekehrt später kaum für einen Lehrberuf entscheiden, obwohl er da vielleicht viel besser reinpasst. Aber werden viel zu viele Abiturienten produziert, also wirklich viel zu viel.
Ja, wir haben ja eine Überakademisierung.
Ja,
Das ist so.
heißt aber nicht, dass wir überdurchschnittlich intelligent sind.
Das ist auch wieder wahr.
Ja.
Aber das ist spannend, dass ihr da so ein interessanter Haufen da wart. Also ich habe auch in Redaktionen gearbeitet, wo es durchaus, ja, mir hat man ja auch eine Chance gegeben und dafür war ich dankbar. Aber ehrlich gesagt, war es auch bei mir so, dass ich gedacht habe, also ja gut, wenn es die nicht sind, dann gibt mir jemand anders die Chance. Also da war ich immer ganz optimistisch und
Ist auch naiv.
ja, das stimmt. Also absolut. Also
Aber ich finde es wichtig, nicht immer total hochprofessionell an die Sache ranzugehen und immer zu gucken, wie andere das gemacht haben. Das ist ja völlig egal. Das ist eigentlich das Wichtigste, was mir meine Mutter mitgegeben hat im Leben, dass man immer ein Original ist und dass man niemals eine Kopie werden darf. Es geht nicht darum, den Erwartungen anderer zu entsprechen, sondern es geht darum, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen oder sich selbst Wünsche zu
und
verwirklichen.
glücklich zu werden am
Glücklich
Ende
zu,
dann, ne?
ja, nicht für die anderen. Ich lebe nicht für die anderen, wirklich
Ja.
nicht, ja.
Aber du hast dir wahrscheinlich auch zwischendurch mal gedacht, wenn alle Stricke reißen, dann habe ich da noch eine Haarschere rumliegen.
Hätte ich mir vielleicht noch gedacht, wenn Kriegszeiten sind oder so. Und ich muss meine Familie ernähren.
Ja.
Aber nee, ich wusste, dass ich es nicht mehr machen werde. Ich habe aber privat schneide ich noch bis heute Haare.
Ja.
Ja, auch meinem ersten Mann und seinen Frauen und
Ja.
seinen Kindern. Das mache ich auch wirklich gerne. Aber es ist wirklich nicht mehr als ein Hobby. Also es würde.
Also ich hatte das in diesen verschiedenen Stationen. Beim Fernsehen war es ja auch oft so, dass ich für Produktionsfirmen gearbeitet habe und dadurch befristete Verträge hatte. Teilweise ganz am Anfang war das auch mal nur 3 Monate oder so, ne? Und du musstest halt immer wieder zwischendurch zum Arbeitsamt gehen. Auch eine total verrückte Geschichte. Da kamen die dann mit so einem DIN A4-Blatt und ich sollte ankreuzen, was ich kann. Und da stand dann aber nur sowas wie Drehbuch oder Regie und so weiter. Ich habe gesagt, das ist alles das, was ich nicht kann oder was mit meiner Arbeit nichts zu tun hat. Und meine Antriebsfeder war dann, als ich den Einstieg ins Fernsehbusiness gemacht habe, war dann immer, wenn ich, also die große Angst, dass die beim Arbeitsamt sagen würden, jetzt aber husch, husch wieder auf das Plätzchen, was sie gelernt und wo sie die Ausbildung haben und so weiter. Und das war so ein Antrieb, dass das niemals stattfinden darf, ne?
Das hatte ich auch, als ich dann im Feuilleton war. Da habe ich gedacht, eines Tages werden die kommen und werden mich hier als Hochstapler entlarven.
Aber das sagt man übrigens, das geht mir auch so, aber das sagen, glaube ich, alle Leute, die irgendwie auch ein bisschen was mit Kreativität oder so.
Ja, und die anspruchsvoll sind. Mhm. Ja, die nicht einfach nur bedienen und Dienstleister sind, sondern wirklich kreativ, mhm. ja. Die sind ja immer sehr streng mit sich. Aber ich hatte ja zwischendurch auch Musikgeschichte gemacht und habe ja auch Journalistik nochmal gemacht, ne? Aber ich war immer leicht verunsichert. Mir wurde dieses Gefühl von den Historikern und Literaturwissenschaftlern und so um mich herum immer gegeben, dass sie so einen schönen geraden Weg hatten und ich nicht. Aber dabei, heute sage ich mir, die Summe meiner Erfahrung ist mein großes Glück gewesen. Ich bin so dankbar, dass es so gekommen ist und nicht anders. Aber mit 30 hatte man das Selbstbewusstsein noch nicht.
Da, ich glaube, man stärkt auch ein bisschen das Gefühl, dass man, dass einen manche Sachen nicht mehr so aus der Bahn werfen können.
Genau so. Mhm.
Also, du hast dann in einem tollen Hotel eine Friseurausbildung gemacht. Ich meine, das waren wahrscheinlich auch nur eine Handvoll Leute, die da überhaupt eine Stelle bekommen haben, schätze ich mal. Mhm. Und dann hast du das ja dann nicht mehr ausgeübt, weil du eine ganz andere Leidenschaft hattest.
Tanzen.
Ja. So. Und da bist du ja auch, oder du hast das mit einer Freundin zusammen gemacht. Mhm. Und was ich aus dem Buch nicht so richtig rauslesen konnte, war, was war das für eine Art Tanz?
Wir haben Jazzdance gemacht, ganz normalen Jazzdance, also kein Gesellschaftstanz oder sowas. Ja.
Also zu Popmusik und genau. Wir sind Choreografie.
Choreografien, genau. Dann sind wir auf irgendwelchen FDJ-Leistungsshows oder sowas aufgetreten als Ensemble.
Ja, aber ja. Du warst auch immer sehr kreativ und auch ja, aktiv. Ich meine, du hast dann irgendwie rausgefunden, dass man irgendwo beim Bezirk oder sonst wo anrufen kann, um da diese Einstufung zu machen, die man ja in der DDR brauchte. Ich habe ja übrigens auch noch 1989 oder 90 sogar noch, in diesen Wirren der Wendezeit, habe ich ja auch noch eine Einstufung als Mannequin gemacht in der Brunnenstraße, weil ich noch nach der Miss Leipzig-Wahl 1989 in der Jury saß so ein Ehepaar, das Modecocktail hießen wir, das war so das Pendant
so zum
Berliner, genau, wie hieß das, Modekommode?
Modekommode. Mhm.
Genau, und da brauchte ich das ja, sonst hätte ich da nicht arbeiten können. Das war auch sehr, sehr witzig. Muss man mal an der Stelle Elrun Götte grüßen, die hat ja einen Film darüber gemacht, wie hieß es, aus einem Land, das es nicht mehr gibt.
Oder aus einem Land vor unserer Zeit, nee, aus einem Land, was nicht mehr gibt.
Ja, genau, stimmt, den Kinofilm. Ihre Geschichte als Model in der DDR, und ich musste so lachen bei dem Film, weil da wird ja auch diese Szene in der Brunnenstraße nachgestellt, diese Einstufung, die man brauchte, das sah im Film so wahnsinnig glamourös aus und es war es halt überhaupt gar nicht.
Genau so. Genauso war es erstmal nicht glamourös.
Genau.
Dann warst du im Modeinstitut der DDR praktisch da, um deine Einstufung zu machen.
Genau. Mhm. Und du warst, war das auch an der, nee, das war wahrscheinlich an einer anderen Stelle, wo du vortanzen musstest.
Ja, das war das Komitee für Unterhaltungskunst. Mhm. Wie ist das? Aber ich bin auch in Modenschauen mitgelaufen.
Ja,
deswegen,
das habe ich auch gelesen.
Das
ja.
war natürlich absurd, weil ich ja auch kleiner war als die anderen. Ich war zwar schlank, ich fand auch, dass ich eine gute Figur hatte, aber da war es natürlich so, dass meine Hautfarbe mal ein Vorteil war und dass die dann so ein bisschen... ich war da als Farbtupfer, ja.
Das muss ich auch sagen. Also das war auch bei meinen Shows, die ich immer gemacht habe, war das auch so. Das waren eigentlich die Stars.
Ja,
es war so.
Ja, ja,
da kam man gar nicht ran.
Naja, so war es ja dann eigentlich auch. Ich glaube, da wolltest du hin zu im Friedrichstadtpalast, dass
ganz
ich
genau.
mit meiner Freundin dann einen Solistenvertrag bekommen hatte.
Weil der Wahnsinn. Ich meine, ja. Ich meine, du hast auch ziemlich Glück gehabt. Also ich meine, ihr war zielstrebig und habt die Dinge auch gemacht. Aber dann natürlich auch toll, dass man da in so eine so eine Location einstellen.
Na gut, einstellen. Also meine Kindheit war ja so, meine Mama hatte große Angst, dass ich auf der Straße mich aufhalte. Ich war also von der ersten Klasse an im Schwimmverein und in einer Musikschule. Bei mir war jeder Tag besetzt und später hat sich Schwimmen durch Tanzen ersetzt. Ich bin also fleißig tanzen gegangen und Tanzen ist wirklich manchmal wie Leistungssport und habe mich da geschunden und geschuftet. Und dann, als ich 17 war, hatte ich mit einer Freundin aus dem Ensemble einfach die wir machen, ein Duo. Und dann haben wir uns natürlich auch erstmal ein Programm selber einstudiert, das wir dem Komitee für Unterhaltungskunst vortanzen konnten. Also von daher, wir haben ja nicht nur Glück gehabt, sondern wir haben an unserem Glück auch hart gearbeitet.
Ja, klar.
Ja, und dann hat es geklappt und dann sind wir, dann war einer in der Jury, der hat uns dann vom Fleck weg für den Friedrichstadtpalast engagiert.
Und waren dann die Ängste deiner Mutter, was deinen beruflichen Werdegang anging, waren die dann besänftigt?
Ich würde sagen, die sind dann explodiert. Denn als Friseurin hätte ich ja wenigstens noch ein regelmäßiges Einkommen gehabt oder so. Ich habe mich ja dann voll in die Welt der Freiberuflichkeit gestürzt. Und das war alles mit Risiko, im Osten wie im Westen. Ja. Und es war meiner Mutter klar. Aber sie hatte ja eine sehr kluge Herangehensweise, die sie mir später auch für meine Kinder weitergegeben hat. Sie hat immer gesagt, die kürzeste Fessel ist die lange Leine. Also man muss jemanden ziehen lassen, um ihn an sich zu binden. Und das hat sie in der Perfektion beherrscht. Sie hat mich also scheinbar ziehen lassen und ich war doch immer ganz nah an ihr dran.
Bei mir war das sozusagen mit einer anderen Geschichte so, mit dieser langen Leine, die sehr gut funktioniert hat. Bei mir ging das ja mit 15 so los, dass ich mich für Musik interessiert hatte und da war ganz vorne erstmal Stern Meißen. Und natürlich hatten wir uns alle in IC, also der hieß er damals noch nicht so, in Ralf Schmidt verliebt und wollten natürlich so viel wie möglich Konzerte erleben. Und das erste Konzert war sozusagen eine totale Erweckung. Und dann kamen natürlich auch noch ein paar mehr Bands dazu. Und ich hatte einen Freund, mit dem ich dann eben, sagen wir mal, im Umkreis von 100 Kilometer, was so mit der Deutschen Reichsbahn erreichbar war und wo man wieder zurückfahren konnte noch nachts, sind wir dann also immer gefahren. Und meine Eltern haben gesagt, also wenn du in der Schule nicht abrutschst, dann kannst du das machen. So. Und ich habe dann nochmal neulich in meine Zeugnisse geguckt. Es war wirklich so, ich meine, die 8. Klasse, was so ein neuralgischer Punkt ist, ne, ob man gut ist oder doch nicht so gut und so, da habe ich mich sogar noch verbessert. Und das war, glaube ich, in Korrelation mit dieser neuen Freiheit, um die schönen Sachen zu machen.
Ja, war vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit und du hast es zu schätzen gewusst, weißt du?
Absolut.
Ich habe letztens mal in mein Zeugnis geguckt und hatte ich 3-2 auch drauf und das andere 1. Und dann hat mir der Lehrer tatsächlich hingeschrieben, Abini müsste es lernen, allen Fächern die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Also da habe ich schon damals drüber gelacht und da kann ich auch heute nur noch drüber lachen. Ja. Also die Lehrer wollten einem manchmal eins mitgeben, aber meine Mama war eben um mein Glück bemüht und sie hat mich dann auch gelassen.
Hast du sie denn mal eingeladen in Friedrichstadtpalast?
Ja, na klar, sie war gleich bei der Premiere und sie war ziemlich entsetzt, weil sie hat ja auch gehört, Mama, ich muss halt los, Kostümprobe und so. Und dann ihr erster Satz war, Bienchen, was soll denn daran Kostüm sein?
Genau, also beim Frisieren hattest du anscheinend mehr an.
Ja, naja, vor allen Dingen, es war ja so sexy Kleidung und man war ja wirklich wahnsinnig aufgebrezelt.
Das war ja in dieser kleinen Revue und man muss vielleicht auch für die wenigen westdeutschen Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dass Friedrichstadtpalast, das war ja auch bekannt dafür, dass da auch mal sozusagen, also DDR war ja sehr frei und da gab es ja auch beim Fernsehballett und so weiter, gab es ja auch Kostüme, die einfach ein bisschen weniger hatten.
Die weniger hatten, aber ich war auch in einer großen Revue und es war nicht mehr.
Das war ja immer so ein bisschen so ein Höhepunkt, ne, von so einer Show. Ja,
die Frauen waren einfach sehr sexy angezogen, aber es waren natürlich auch alle Tänzerinnen, da sah es super klasse aus,
Absolut. Ja. Also ich weiß auch noch, wenn dann im Kessel bunt ist oder so, die Stars dann mal so im Dreierensemble nur und so weiter, da wurden sehr viele Fächer und alles Mögliche.
Ja, Susan Becker, Emöke Pöschteni und Mike Dambold, genau.
Ja, genau. Ja. Also das ist mir als Kind auch noch total präsent, weil man das natürlich auch als Kind interessant und aufregend fand. Deine Tanzkarriere hast du ja im Prinzip dann an Nagel gehangen. Als dein erstes Kind im Anmarsch war sozusagen.
Im 7. Monat habe ich aufgehört zu tanzen, ja.
Ja. Ist dir das schwer gefallen dann? Nee. Oder war das Kapitel dann auch zu Ende?
Nö, mir war nicht klar, dass es zu Ende ist in dem Moment, aber es ist mir auch nicht schwer gefallen. Ich habe mich unwahrscheinlich auf meinen Sohn gefreut. Ich war damals noch sehr jung, aber trotzdem habe ich mich auf ihn gefreut. Und dem habe ich eigentlich alles zu verdanken. Es gibt ja viele Eltern oder Mütter, die sagen, dass sie wegen ihrer Kinder so viel aufgegeben haben oder so. Aber ich bin ganz anders. Ich sage wirklich, ich habe meinen Kindern alles zu verdanken. Denn ich war 17 und Solistin am Friedrichstadtpalast, das war kaum zu verkraften. Und durch meinen Sohn wurde ich wieder sehr geerdet. Und durch das Babyjahr habe ich dann angefangen, Musikgeschichte zu machen. Und mein Sohn hat mich eigentlich auf das Leben vorbereitet, wenn man, indem man alt und grau werden darf. Ja. Wo man nicht mehr an Äußerlichkeiten gemessen wird. Das ist mir sehr, sehr schnell klar geworden. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und so bin ich übrigens zur Zeitung gekommen, weil ich nicht mehr irgendwo rausgucken wollte, sondern ich wollte...
Also woanders nicht, reingucken.
Genau. Ja, ich wollte woanders reingucken und ich wollte nicht daran gemessen werden, wie ich aussehe, ob man hübsch ist, schlank oder dick oder was weiß ich, sondern an meiner Qualität der Worte. Und da war die Zeitung für mich perfekt, weil niemand wusste, wer hinter dem Namen steckt. Und dann konnte man die Artikel gut oder nicht gut finden. Ja.
Wollte noch mal kurz zurück. Also das war ja wirklich eher ungewöhnlich oder es war ja so ein kleiner Teil von Menschen in der DDR, die Freiberufler waren. Und hattest du, also wenn deine Mutter dann schon mit der Tanzerei Ängste bekommen hat, aber hattest du denn in der Zeit, ne, schwanger und den Beruf nicht mehr ausüben können, hat das für dich auch so eine Angst ausgelöst oder war einfach das Glück überwiegend, dass da ein neuer Mensch auf die Welt kommt?
Naja, als ich freiberuflich war, habe ich ja so viel Geld verdient wie nie zuvor. Wir haben immer quartalsmäßig unsere Gehälter ausgezahlt bekommen und die waren manchmal fünfstellig. Das war für die DDR-Verhältnisse total viel. Und ich habe meiner Mutter zum Beispiel einen Farbfernseher davon gekauft und mir auch. Und da habe ich gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Durch meinen Sohn ist es dann natürlich ein bisschen anders geworden, aber ich hatte auch so viel. Mir hat es ja nichts gefehlt, also konnte ich mich auf die nächste Etappe ganz entspannt vorbereiten, auch wenn sie wieder weniger Geld bedeutete. Hatte ich ja dafür einen anderen Schatz. Also ich war da immer glücklich, durchgehend glücklich, ja.
Das ist wunderbar. Mhm. Du hast im Buch geschrieben, und ich zitiere, die Farbe meiner Haut habe ich oft vergessen. Mhm. Das heißt also, dir wurde in deiner Umgebung, ich mache jetzt mal hier die Anführungsstrichen, Zeichen, das Anderssein wurde dir nicht wieder gespiegelt.
Doch, es war ja so von Geburt an, im Prinzip musste man sich mit einer dunklen Hautfarbe zu der Hautfarbe verhalten. Die Leute haben entweder gefragt, wo man herkommt, wie lange man bleiben will oder manchmal haben sie gefragt, ob sie die Haare fassen können oder manchmal haben sie es einfach gemacht. Also es war nicht immer alles total angenehm und nicht total einfach und ich war es wirklich leid, mich zu meiner Hautfarbe verhalten zu müssen, weil das ja ein Merkmal von mir war, für das ich gar nichts konnte. Konnte das aber dann innerlich ganz anders bewältigen, weil ich begriffen habe, dass das ein Geschenk meiner Eltern ist. Und ich habe diese Hautfarbe bis heute auch als Geschenk begriffen. Und würde ich nochmal auf die Welt kommen, auch in dieselben Zeiten oder in andere, ich möchte eigentlich immer wieder diese Hautfarbe haben. Und als ich mich damit identifiziert hatte und auch dazu stand, dann war es für mich auch nicht mehr so schlimm, wenn die immer gleichen Fragen kamen. Und das ist alles übrigens passiert, als mein Sohn auf die Welt kam, der dann dieselbe Hautfarbe hatte wie ich.
Und das war dir im Übrigen sehr wichtig.
Ja. Ja, der sollte eine afrikanische Stirn haben und meine Hautfarbe, ja. Das hat bei meiner Tochter dann auch noch ganz gut geklappt. Ja, ich wollte aber da was weitergeben. Und es macht keinen Sinn, wenn die Eltern sich ständig denken, dass die Kinder möglicherweise später am Leben Probleme haben werden oder so und sich davor ängstigen. Das Einzige, was man machen kann, man kann sie darauf vorbereiten. Aber ganz wichtig ist, dass sie auch diesen Stolz spüren. Und das hat meine Mutter mir ganz toll vermittelt. Die hat zum Beispiel, wenn ich im Bäcker stand als kleines Mädchen mit meinem Afro, haben mir wirklich fremde Frauen in die Haare gefasst. Und dann hat meine Mama mich auf den Arm genommen und hat gesagt, so Bienchen, jetzt kannst du der Tante auch mal an die Haare fassen. Und ich glaube, in dem Moment haben die Frauen gewusst, was sie getan haben. Und die haben es wenigstens nicht mehr gemacht. Aber mir passiert es heute noch, ja, dass man über 50 steht im Fahrstuhl und der Kindergarten hatte bloß bis 18 Uhr offen und ich habe auch gesagt, mein Kind muss abgeholt werden. Also es hat die ja alles gar nicht interessiert. Sie wollten von uns unbedingt ein Geständnis haben, dass wir die DDR verunglimpft haben.
Nicht. Du hast es eigentlich nicht zum Thema gemacht, groß in deinem Leben.
Nee, das ist ja auch.
Kam eher von außen.
Die Hautfarbe haben immer andere zum Thema gemacht. Die ist nicht mein Thema. Aber ich kann mich inzwischen dazu verhalten.
Im Buch beschreibst du ja nur eine Situation explizit, die du rassistisch, wahrscheinlich hat es mehr gegeben, aber die hast du beschrieben, die rassistisch war. Und das war die in der Straßenbahn Ende der 80er, also noch vor der Vormauerfall. Erzähl mal kurz und ja natürlich auch, welche Konsequenzen diese ganze Sache hatte.
Ich mach's mal ganz kurz. Also wir saßen in der Straßenbahn, ich hatte die Füße auf den Vordersitz gelegt und ein Mann hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt und hat mich aber auch wirklich so beschimpft nach dem Motto, vor 40 Jahren hätte es sowas wie sie nicht gegeben, da wären sie alle weg gewesen und so weiter. Der Straßenbahnfahrer hat dann die Straßenbahn angehalten, weil es wirklich eskaliert ist. Mein Mann war noch dabei, Dirk damals. Auf einmal kam die Polizei rein, der Mann zeigte einen Ausweis und die Polizei nahm Dirk und mich fest, obwohl wir ja gar keine Beschimpfung gemacht hatten. Ich hatte sowieso die Füße ganz schnell runtergenommen, also es war so ein Kavaliersdelikt, ja, nicht mal eine Ordnungswidrigkeit. Und da war noch eine Frau, die hatte Chuzpe und hat mir ihre Adresse zugesteckt, als wir abgeführt wurden, weil sie gesagt hat, ich stelle mich gerne als Zeugin zur Verfügung. Der Straßenbahnfahrer, glaube ich, war selber auch überrascht, dass wir abgeführt wurden und nicht der Mann. Ja, und dann sind wir in Untersuchungshaft gekommen. Es war alles ganz blöd und furchtbar und widerlich in der Keibelstraße. Und da habe ich die DDR eben zum ersten Mal ganz
wurdet
anders.
Wurdet ihr dort getrennt?
Ja, wir wurden getrennt.
Also und, da steht man doch aber auch ordentlich Ängste durch.
Ja, zumal es wurde immer später und der Kindergarten hatte bloß bis 18 Uhr offen und ich habe auch gesagt, mein Kind muss abgeholt werden. Also es hat die ja alles gar nicht interessiert. Sie wollten von uns unbedingt ein Geständnis haben, dass wir die DDR verunglimpft haben. Und da haben wir gesagt, es war ja genau umgekehrt. Der Mann hat gesagt, vor 40 Jahren hätte, und da haben sie gesagt, ja, aber vor 40 Jahren wurde gerade die DDR gegründet. Das war Anfang 89. Dagegen könne man ja gar nichts haben. Und wir haben gesagt, es war doch total klar im Duktus, wie er es gesagt hat. Jedenfalls wollten sie, dass wir was unterschreiben. Und weil wir es nicht gemacht haben, sind wir dann auch lange nicht rausgekommen. Wir hatten doch nicht das Recht, jemanden anzurufen. Schon gar nicht einen Anwalt oder irgendwie sowas. Also es war ganz, ganz mies.
Dein Kind hat auf dich gewartet.
Die Kindergärtnerin ist sehr, sehr lange mit dem Kind im Kindergarten geblieben und die hatten große Ängste. Ne? Wir konnten denen auch nicht Bescheid sagen. Gott. Ja.
Und hatte das für deinen Mann, hatte das für ihn Konsequenzen im Nachhinein?
Naja, er fühlte sich wahrscheinlich dann noch mehr bestärkt, im neuen Forum mitzumachen und so, denn er hat ja dann mitgemacht bei der Resolution der Rockmusiker und wir beide waren uns einig, dass wir diese DDR nicht mehr wollten. Aber wir wollten eine andere. Wir wollten jetzt nicht gleich den Besten. Wir haben ja gesagt, es gab nur eine DDR, die kleinste DDR war auch die größte DDR und die soll auch irgendwie erhalten bleiben, diese einzigartige DDR, aber nicht so. Und dann es hat uns einfach nur bestärkt, noch mehr zu unternehmen gegen die Zustände in dem Land.
Also wir sprechen von Dirk Zöllner,
deinem früheren Mann. Genau, ja. Genau.
Ja, und das war natürlich wahrscheinlich in diesen ganzen 1989 Wirren nochmal so ein extra Push zu sagen, Mensch, so kann es nicht weitergehen.
Genau. Das war ja noch Anfang 89, da waren die Wirren noch gar nicht so groß und da fand ich es eigentlich noch ziemlich mutig, auch das, was Dirk gemacht hat und so, ja. Wir haben mehrere Sachen erlebt, bei uns ist auch in die Wohnung eingebrochen worden und dann haben die Nachbarn gesagt, da war ein Wartburg die ganze Zeit vorm Haus und so weiter und dann haben wir es alles weitergegeben und die Polizei hat nach 24 Stunden die Ermittlungen eingestellt. Und dann haben wir in der DDR einen Anwalt gesucht, der bereit war, mit uns die deutsche Volkspolizei zu verklagen. Das war ganz schwer. Wir haben einen gefunden. Der ist auch heute noch mein Anwalt. Aber da hat man eben gemerkt, wie alles reglementiert war, wie viel Angst es auch gab. Und wir waren relativ angstfrei. Wir konnten das alles nicht so ernst nehmen. Aber einfach aus dem Grunde, uns ist bis dahin auch noch nichts Schlimmes widerfahren. Wir kannten alles nur vom Hörensagen. Wir fingen dann an, Menschen kennenzulernen, die live Dinge erlebt haben und so. Und da wurde vieles anders in unserem Denken.
Und wahrscheinlich auch, wenn man dann eben Eltern ist, dann muss man ja nur noch, muss man ja nicht nur für sich selber sorgen oder aufpassen, sondern dann ist ja jemand im Spiel, und das war ja diese Kindergartengeschichte, der ja, sich ja gar nicht zu helfen weiß oder gar nicht weiß, was los ist. Ne?
Ja,
das ist ja das Perfide dann.
Genau, das war ja auch ein Druckmittel in der DDR, immer über die Kinder zu gehen. Auch für Leute, die verpflichtet wurden, für die Stasi zu berichten oder so, war es ja teilweise ein ganz widerliches Druckmittel. Und dafür konnte man die DDR auch nicht mehr lieben. Das war der Moment, wo ich Heimat und Staat getrennt habe. Ich werde mir niemals meine Heimat schlecht reden lassen. Meine Erinnerung, wie ich aufgewachsen bin oder so. Aber mit diesem Staat habe ich nicht viel gemein.
Das ist ein guter Punkt. Vor über 20 Jahren schreibst du eben schon über in deinem Buch über den Umgang der Medien mit dem Osten, die Zuschreibungen, die gemacht wurden. Und ich, wie gesagt, ich habe das ja erst in den letzten Tagen nochmal gelesen. Und da dachte ich mir, Mensch, was hat sich eigentlich in den 20 Jahren geändert? Und dann ist mir eingefallen, dass ich vor einigen Tagen von einem renommierten Spiegelredakteur die Überschrift gelesen habe, oh, wie braun ist Thüringen. Hat sich in 20 Jahren nicht viel geändert mit den Zuschreibungen? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dass sich nicht viel geändert hat. Der Osten ist verschlagwortet, der ist in der Schublade drin, und ob er da reingehört oder nicht, das interessiert dann auch oft auf der anderen Seite nicht so. Die Geschichtsschreibung ist sehr einseitig. Ich finde sehr schade, dass so wenig DDR-Biografien Einfluss auf die Geschichtsschreibung haben. Ja. Und am Ende ist es ja so, am 18. Oktober 1990 haben sich die Bürger, 18. März 1990 haben sich die Bürger eigentlich auch dafür entschieden, vereinnahmt zu werden. Und der Westen hat uns inhaliert. Das war ganz klar. Und da blieb eben nicht mehr viel von Ostidentifikation. Was dann übrig blieb, war so ein bisschen Widerstand und so. Aber die DDR-Bürger, ich bin so froh. Also ich hatte einfach nur Glück, im Osten geboren worden zu sein. Für mich war es kein Pech, beide Systeme erlebt zu haben. Das ist ein Vorteil, den wir gegenüber den Westdeutschen haben. Und wir machen manchmal ein bisschen wenig draus, aber wir haben ihn. Und das finde ich schon mal ganz gut. Ansonsten die Zuschreibung, klar, in Thüringen ist es ziemlich braun geworden und in anderen ostdeutschen Bundesländern auch. Aber man darf nicht vergessen, dass die Spitzen der Rechtsextremen oder der wirklich rechten Gesinnung Westimporte sind. Also das ist für mich ganz entscheidend und das wird immer ausgeblendet. Und man darf auch nicht vergessen, was die DDR-Bürger zu bewältigen hatten nach der Wende. Ja, was wir für, wie lange, wie viel Aufholbedarf wir haben, um überhaupt an das Niveau des Westens eines Tages wieder heranzureichen. Oder auch unsere Kinder und so, wie wir finanziell ausgestattet sind, wie der Westen finanziell ausgestattet ist und so weiter. Das kann man nicht einfach bloß auf einen Solidarbeitrag beschränken. Da ist mehr.
Ich habe auch neulich nochmal bei Oschmann nachgelesen, dass das wird, glaube ich, noch ein Riesenthema in der Zukunft, vor allem auch, sagen wir mal, ab unserer Generation oder vielleicht auch noch die, die nach uns kommt. Er hat geschrieben, dass das Armutsrisiko im Osten halt 6-mal höher ist.
Mhm. Ja, das wird,
das wird noch ein Riesenthema.
Wir sind ja auch keine Erbengeneration. Wir konnten nicht Altersvorsorge vorbauen oder sonst irgendwas. Es hieß Rückgabe vor Entschädigung. Und all diese Sachen führen dazu, was spätestens in 10, 20 Jahren vielleicht ein bisschen explodieren könnte, wirklich. Weil wegen dieser Ungleichheit, es gibt eine extreme Ungleichheit, ja.
Ja, sehe ich auch so.
Die Renten sind ja auch erst letztes Jahr, glaube ich, angepasst worden, ne? Mhm. Im Juni. Also im Juni 2023, ich weiß nicht, 89 war die Wende.
Du warst Freundin von Tamara Danz.
Ja.
Wobei vermisst du sie? seit sie tot ist, am meisten.
Na, bei guten Gesprächen. Ja. Mit Tamara konnte man alles. Man konnte, wir haben uns ja kennengelernt darüber, dass wir die gemeinsamen Feinde hatten. Aber das,
wer waren die?
Ach, die saßen in Plattenfirmen, die saßen in Rundfunksendern oder ich weiß nicht. Also manches waren auch wirklich Künstler. Ja. Aber wir haben darüber hinaus dann auch, hat sich die Freundschaft gefestigt, weil wir auch die gemeinsamen Freunde hatten und weil wir auch ähnlich dachten und weil es immer schön war, wenn man sich aneinander reiben konnte. Und danach, wir haben vielleicht gestritten, aber wir haben uns nicht bekämpft. Und das ist der große Unterschied. Und sie war eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit. Ich war ja damals noch sehr jung, sie war ja schon so gereift. Ich habe sie auch innerlich bewundert, aber ich war jetzt kein Groupie von ihr. Ich war auch nie ein Groupie von Dirk oder so. Aber ich habe sie bewundert. Und es ist bis heute so, bei Tamara wie bei meiner Mama, das sind so zwei Frauen, die haben Löcher gerissen. Und dann wird einem immer so gesagt, man muss irgendwann drüber hinwegkommen und so. Und ich finde es so toll, nicht drüber hinwegzukommen. Für mich sind die Löcher Spuren, die die beiden Frauen hinterlassen haben. Und die werden gepflegt. Also anstatt sie zuzuschütten, pflege ich sie. Und mir geht es damit viel, viel besser, weil ich finde es auch so toll, dass Menschen auf dieser Erde gelebt haben, die bei anderen Spuren hinterlassen haben. Also werde ich den Teufel tun, irgendwann eines Tages drüber hinwegkommen zu wollen. Ich möchte das gar nicht mehr.
Das ist wunderschön. Du hast immer gesagt in deiner Jugend, dass dir die Zeit wegläuft. Geht dir das heute noch so?
Ja, ja, es geht mir immer noch so, aber früher war ich überrascht, dass sie wegläuft und jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass Zeit schnell vergeht. Ich finde aber immer noch, dass sie zum Beispiel ziemlich langsam Wunden heilt. Ja, also da könnte die Zeit ruhig mal ein bisschen schneller vergehen, wenn es um Wunden geht. Ansonsten
fliegt sie.
Sie fliegt und ich habe auch gelernt, jetzt durch meine persönliche Situation in den letzten zwei Jahren, dass es ganz wichtig ist, in der Gegenwart zu leben. Man vergisst es immer wieder. Man denkt viel zurück, man denkt auch viel an, was wird morgen sein und man ist so selten gegenwärtig. Und es ist so wichtig, gegenwärtig zu sein. Und mir tut's gut, mal nicht an morgen zu denken. Ja. Und wenn man gegenwärtig ist, fliegt die Zeit nicht so schnell, als wenn man die ganze Zeit überlegt, wie es morgen sein könnte. Dann ist plötzlich morgen.
Weil ich das jetzt gerade noch mal sehe. Als wir uns im Café neulich gesehen haben und auch heute trägst du eine sehr auffällige Kette. Magst du sie mal beschreiben?
Mit dem Davidstern, aber die ist eigentlich, ich trage immer schwarze Sachen und die Kette ist schwarz und der Davidstern ist auch schwarz. Man muss schon gucken. Ja?
Also ich weiß nicht, war es eine andere neulich?
Nee, war dieselbe.
Also mir ist es sehr aufgefallen und ich fand den sehr deutlich und ich hab mir sofort eigentlich gedacht, mein Gott, die Frau hat Eier. Brauchst du die heute mehr als früher?
Ja. Ja. Und ich leg die auch nie ab. Ich leg die auch nicht ab, wenn ich in Wedding oder Neukölln bin. Und wenn ich in Wedding geht noch, aber Neukölln ist eine dermaßen Parallelwelt. Da läuft man an Häuserwändern vorbei, da steht Palästina bis zum Meer. Dann geht man in eine ganz normale Bäckerei rein, da hängt ein Hamas-Führer, in der nächsten hängt einer von der Hisbollah. Es ist, ich war früher ein bisschen naiver, ich habe so gedacht, es ist so schön Multikulti hier. Es ist eine komplette Parallelwelt und sie ist auch wirklich, wirklich sehr gefährlich. Und ich habe auch immer die Palästinenser-Demos unter meinem Fenster und es ist für mich auch wirklich schwierig, weil ich glaube, dass hier so Stellvertreterkriege ausgetragen werden auf unserem Boden. Denn ich weiß, dass die meisten Palästinenser nie in Palästina gelebt haben, weil sie ja da auch gar nicht geboren wurden. Sie wurden in Syrien, im Libanon, viele in Jordanien geboren und haben Palästina ja nie gesehen und gehen aber jetzt hier so als Radikale auf die Straße, als hätten sie wirklich ihr Haus zu verteidigen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man, wenn man Israel mag, nicht deswegen Netanyahu-Fan ist. Und dann wird man hier auch immer so gerne in eine Schublade, es wird nicht differenziert, ja, in eine Schublade getan, als würde man nun diesen Hardliner verteidigen. Ich war letztes Jahr in Tel Aviv, da sind 100.000 Leute auf die Straße gegangen, um gegen ihn zu protestieren. Und das war meine Demo. Ja, da fühle ich mich wohl.
Was würdest du dir da wünschen?
Zwei-Staaten-Lösung. Eine richtig.
Und ich meine jetzt, ja,
ach so.
Auch das. Jetzt im Umgang in Deutschland, hier vor Ort.
Ach, in Deutschland ist ganz viel Unaufgeklärtheit. Ich kann nicht verstehen, wie homosexuelle und oder queere Menschen sich mit diesen Palästinenserfahren eindecken können. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind einfach nicht aufgeklärt. Sie sind aber oft Studenten. Also sie gehören zum Bildungsbürgertum. Aber für mich ist es asozial. Sie sind extrem ungebildet und sind das Unbildungsbürgertum für mich. Und sie nehmen so viel für sich in Anspruch und sie sind alle nicht in der Lage, also wirklich 99% sind nicht in der Lage, für diesen Konflikt zu sensibilisieren, sondern sie sind nur in der Lage, sich zu radikalisieren. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also diese Uninformiertheit, die finde ich...
Mehr aufklären.
Mehr aufklären und dass am Ende eben Juden sich in Deutschland nicht mehr wohlfühlen. Und ich will auch keine Palästinenser-Demo mehr unter meinem Fenster haben. Ihr könnt jedes Mal die Israel-Flagge raushängen, aber man riskiert ja vielleicht dann wirklich Kopf und Kragen. Aber ich glaube...
Aber die Einschüchterung ist ja eigentlich, sollte ja auch nicht sein.
Ja, ich glaube auch, dass ich das demnächst mal machen werde. Dann liest ihr von mir eine Zeitung.
Ja, das ist wieder so ein Abini-Spruch, wie du das dein ganzes Leben lang so gemacht hast. Ich habe noch drei Fragen zum Schluss. Welche Bands aus dem Osten hörst du heute noch?
Ich höre Silly, ich höre Karat und ich habe mich nie für Ostmusik so richtig interessiert, muss ich dazu sagen. Ich bin ja durch Zufall da reingerutscht, aber doch, Gundermann höre ich noch ab und zu. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also ich habe mich für Ostmusik nicht interessiert, nicht weil sie so schlecht ist, sondern weil ich damals Tänzerin war. Und man konnte definitiv nicht nach der Ostmusik tanzen. Die war so kopflastig und die war lyrisch so einwandfrei und musikalisch. Die Musiker kamen alle von Hochschulen, die konnten vom Blatt lesen, die waren alle so gut ausgebildet. Aber es sind ja immer Kunstwerke entstanden und selten Hits. Und dann alles, wonach ich nicht tanzen konnte, hat mich nicht interessiert.
Und trotzdem die Frage, was würdest du sagen, ist der underratedste Song aus der DDR?
Also der unterbewertetste? Mhm. Ich weiß nicht, Veronika Fischer war ja auch sehr bekannt, aber dass ich eine Schneeflocke wäre oder Fischlein unterm Eis sind für mich ganz, ganz tolle Songs. Jugendliebe interessiert mich überhaupt nicht. Also,
Na, das war auch vor meiner Zeit. Also das war mehr deine Zeit oder so dazwischen, ne? Aber das war ja auch Schlager, ne?
Ja, ja, ja. Also,
aber mir würden da viele Songs von Silly einfallen, zum Beispiel auch. Über ihr tautetes Eis oder auch, ehrlich gesagt, muss ich das bekennen, zum Beispiel, als das letzte Album rauskam, ne, von Silly mit Tamara. Halloween in Ost-Berlin, ich habe es nicht verstanden. Das habe ich erst Jahre später verstanden. Ne? Und da muss man auch wieder sagen, Tamara war schon irgendwie auch visionär. Ne?
Ja, Tamara war ihrer Zeit voraus. Ja. Auch ihr letztes Album, was sie ja praktisch schon sterbend geschrieben hat, war ja eine totale Vorhersagung. Bei Halloween in Ost-Berlin hat mein Sohn sogar im Chor hinten die Vocals mitgemacht.
Ach, wow.
Ja. Ja. Tamara war ja die Patentante von den Kindern. Ja, aber... von Silly gibt es gar keinen Song, der unterbewertet ist, weil die sind ja alle bekannt und ehrlich gesagt, die ich jetzt genannt habe, sind auch alle bekannt. Ich würde sehr gerne mal Songs wieder neu aufleben lassen, ja, also nach Süden oder sowas könnte ich mir...
Also da habe ich mich auch so mal reingearbeitet, ist ja Wahnsinn, ja. Auch Stern Meisen in den frühen Jahren oder auch Lift und sowas oder auch Karat, ne?
Mhm.
Also ich habe neulich einen Song von Karat gehört, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Wie weit fliegt die Taube, kennst du das?
Mhm.
Ja, da habe ich Rotz und Wasser geholfen.
Mhm.
Also, und das ist jetzt ja nicht unbedingt, damit verbinde ich nichts, ne? Also der Song hat in meinem Leben keine Rolle gespielt, aber das ist einfach ein Arrangement und groß, ja, also da wurde ja nicht mit Pathos gespart, also das fand ich ja, da liefen die Tränen einfach mal.
Ja, du, ich habe auch mal mit einem VJ aus Brüssel zusammengearbeitet und habe mit ihm Song, also er hat sie dann gemixt, zum Beispiel Arnold Fanning mit Michael Jackson oder Silly mit Sting und so weiter. Mhm. Da sind so tolle Resultate rausgekommen. Für mich war einfach nur wichtig, mal zu sagen, dass wir wirklich gute Musik hatten und sie ist eigentlich auch würdig, nochmal immer wieder neu aufgelegt und anders interpretiert zu werden. Ja? Also es wäre schade, wenn sie verloren ginge.
Ja, oder einfach irgendwie nicht eine Coverversion, sondern irgendwie ein Sample draus machen oder sowas. Ja,
ja, ja,
also das wäre cool.
Ehrlich gesagt, das wäre sogar mein Traum, sowas zu machen. Es ist bloß wahnsinnig schwierig wegen der Rechte. Ja, aber stimmt. Ansonsten, wenn man es jetzt einfach mal ohne Rechte macht, wir haben da sehr viel schon richtig gut zusammenbekommen.
Absolut. Und Peter Maffay hatte ja nicht umsonst einen Riesenhit.
Ja.
In der BRD mit dem ostdeutschen Lied. Ne?
Ja, hätten viele andere auch haben können, wenn sie.
Das stimmt. Aber die hat es halt gar nicht interessiert.
Die haben es nicht immer, ja, weil sie es nicht interessiert hat. Ja, genau.
Es hat auch niemand da Ostmusik gehört.
Genau.
Mhm. Sagen. Letzte Frage: Bester Spielfilm über die DDR?
Über die DDR oder aus der DDR? Nee.
Über eigentlich. Aber wenn dir einer außer DDR einfällt, nehme ich den auch. Außer DDR ist es, glaube ich, für mich Solo, Sunny.
Ja, für mich ist es auch Paul und Paula, muss man einfach sagen. Aber über die DDR kenne ich gar keinen guten Film. Ich überlege gerade, das war doch hier dieses Stasi-Drama mit Ulrich Mühe.
Ja. Das Leben der anderen.
Ganz furchtbar. Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Das ist so interessant, dass daran
scheiden sich die Geister.
Ja, danke. Daran scheiden sie die Geister. Ich finde ihn sehr gut.
Mhm.
Aber auch mein vorhergehender Podcast-Gast fand ihn auch schrecklich.
Ja.
Weil da wäre die DDR so düster dargestellt.
Ja, ich finde ihn auch wirklich nicht so ganz glaubwürdig und aber ich bin auch, bloß weil DDR drin vorkommt, bin ich da noch kein Anhänger von. Also ich finde auch Jan-Josef Liefers nicht gut. Aber ich freue mich, dass jemand aus dem Osten so einen bundesweiten Erfolg hat. Das ist mir wichtig. Aber ich finde viele Leute deswegen nicht gut. Und das ist auch wichtig, dass wenigstens ich die Fähigkeit habe, nicht nach der Herkunft zu gehen, sondern nach der Qualität, ja. Und so. Aber ich kann bei das Leben der anderen kann ich nur sagen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, denn ich bin jetzt auch gerade wieder in der Scheidung und erfahre jetzt auch, dass ich von meinem Ehemann, nicht nur von dem Zweiten, nicht nur die Eltern bei der Stasi waren. Das ist wirklich sehr schwierig und dann findet man nach der Trennung so Protokolle über seine eigenen persönlichen Ausgaben in Excel-Tabellen angelegt und noch viele andere Sachen in Excel-Tabellen angelegt und merkt, dass man 25 Jahre in einer Ehe gelebt hat, wo man die ganze Zeit ausgeforscht wurde. Und das sensibilisiert mich wahnsinnig beim Thema Stasi, ja. Also würde ich natürlich als guten Film, zum Beispiel unseren Film, den Sam, ein Sachse, wo wie immer Amerika eigentlich den Input gegeben hat, wie damals auch die Deutschen erst bei Holocaust verstanden haben, was hier eigentlich passiert ist von Steven Spielberg. Und
Schindlers Liste.
Schindlers Liste auch, ja. Und so ist es jetzt, Holocaust war ja dieses Fernsehwerk von
Steven. Ach, das meinst du? Okay.
Ja, das war ein Mehrteiler und so sehe ich Sam auch, der erzählt die DDR-Geschichte ganz gut nach und der Auftrag kam aber von Disney Plus. Ich finde, so ein Auftrag hätte verdammt nochmal hier von ZDF oder ARD kommen sollen oder
du
so.
Du musst dazu sagen, dass du da mitgewirkt hast, indem du die Drehbuchautoren beraten hast.
Genau so, genau. Und ich mache auch nur Dinge, die mir Spaß machen und an die ich glaube. Und deswegen an den Film glaube ich. Der kommt jetzt auch im Free TV.
Habe ich gelesen, genau. Habe ich mir schon abgespeichert. Möchte ich auch unbedingt sehen. Ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Hm. Ich verlinke das dann auch nochmal in den Shownotes. Mein Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme ist übrigens Barbara mit Nina Ross.
Den habe ich nicht gesehen.
Den kann ich dir auch nochmal empfehlen.
Den kannst du mir empfehlen, okay.
Ja, auf jeden Fall. Ist von Andreas Petzold. Mhm. Christian Petzold, sorry. Hab immer gedacht, Mensch, wieso macht der denn so viele Filme über den Osten? Der ist doch gar nicht aus dem Osten. Ne? So. Da ist es aber so, dass seine Eltern, weiß ich jetzt nicht, ob vor dem Mauerbau oder danach in den Westen gegangen sind und ihm aufgrund der Familiengeschichte das einfach sehr interessiert.
Und der hat es in seiner DNA dann irgendwie auch noch.
Genau. Und ich war ja natürlich dann so, dass ich mich da schon wieder ein bisschen echauffieren wollte, weil es sollten doch endlich mal die Leute die Geschichten erzählen, die sie erlebt haben. Und das war übrigens auch sehr, sehr lange nicht so, ne?
Das stimmt, genau.
Also da müssen wir auch noch hinkommen. Wir wollen unsere eigenen Geschichten selbst erzählen.
Genau. Ich möchte auch nicht immer hören von anderen, wie ich erlebt habe. Genau. Sondern andererseits, so Petzold ist ja natürlich ein tolles Beispiel dafür, dass sich dann auch doch Westdeutsche, ja, Westdeutsche für Ostdeutschland interessiert haben. Das, was wir ja auch uns wünschen.
Absolut. Und das ist doch ein perfektes Schlusswort, finde ich.
Nicht wahr?
Vielen Dank.
Gerne.